Hi, hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Hallo Wunschkind, eurem Podcast fürs Herz, für den Kinderwunsch und alles, was dazugehört. Ich freue mich total, dass ihr dabei seid, dass ihr zuhört, egal wo ihr seid, was ihr macht. Vielleicht seid ihr beim Autofahren oder liegt gechillt in der Badewanne bei dem kalten Wetter draußen. Ich sitze hier mit meinem Kaffee und freue mich total, mit euch in das Thema Hashimoto heute einzusteigen. Denn das hat ja auch ganz viel mit dem Thema Kinderwunsch zu tun. Und auch generell ist es ein sehr wichtiges Thema. Wenn ihr davon betroffen seid und das Thema fühlt, dann seid ihr genau richtig hier. Macht es euch gemütlich, am besten mit einem Tee oder einem Kaffee. Haltet die Füße hoch und lehnt euch zurück. Es geht jetzt los. Meine Geschichte fing an 2004. Es ging damit los, dass ich viel Sport gemacht habe. Trotzdem habe ich kein einziges Kilo verloren. Ich sag's euch, es war so frustrierend. Ich stand im Fitnessstudio auf dieser Waage und diese Waage, die hat sich keinen Millimeter nach links bewegt. Null. Ich war einfach immer auf 60 Kilo, egal was ich gemacht habe, und habe das aber noch nicht im Zusammenhang gesehen mit meinem Haarausfall, den ich damals auch hatte, der damals losging. Ich beim Friseur dann auch war, die hat mir in die Haare reingegriffen, hatte ganz viele Haare in der Hand und hat mir diesen Tipp gegeben, mal zum Arzt zu gehen, meine Schilddrüsenwerte zu checken. Bis dahin wusste ich überhaupt noch nichts von Schilddrüse, Unterfunktion, Überfunktion, solche ganzen Themen waren mir völlig fremd. Meine Themen waren damals feiern gehen, arbeiten, Sport machen, Partys. Ihr wisst, was ich meine, ja, das war ja gar kein Thema, womit ich mich auskannte. Ich war beim Arzt, der ein Blutbild natürlich gemacht hat, Ultraschall, und ich wurde zum Scintigramm geschickt. Dann kam das Ergebnis, dass ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe. Ich weiß auch gar nicht, wie meine Werte damals waren, weil ich da gar keine Ahnung von hatte. Niemand hatte Ahnung. Aus meinem ganzen Freundesbekanntenkreis, niemand hatte Schilddrüsenprobleme. Ich wusste dann, dass der Arzt das alles im Blick hat, das haben viele Leute und damit wird alles gut sein. Habe mich da jetzt auch nicht weiter mit beschäftigt mit dem Thema. Damals war das so, dass ich da hinlaufen musste, mit dem Arzt sprechen musste. Ja, dann hat er mir gesagt, rauf, runter, die und die Dosierung und dann ist alles gut, bis zum nächsten Mal. Und so bin ich dann auch schwanger geworden. Er hat vorher noch überlegt, die Tabletten abzusetzen, als ich einen Kinderwunsch hatte. Hat aber gesagt, ja, wenn du jetzt vorhast, schwanger zu werden, lassen wir es erstmal. Er wollte es deswegen absetzen, weil ich keine Antikörper hatte im Blut. Das war das, was er mir gesagt hat. Ich hatte damals, wie gesagt, überhaupt gar keine Ahnung, gar keinen Schimmer. Ich habe nie gefragt, auch als ich schwanger geworden bin, wie sind meine Werte? Die Ärzte haben mir dann nur gesagt, wie ich die Dosierung anpassen soll und fertig. War ich schwanger mit meinem Sohn. Das war auch immer wieder vom Arzt wurde das begleitet. Mit der Blutuntersuchung, TSH, weiß ich noch, dass das öfter mal sich verändert hat, weil die Dosierung öfter auch angepasst wurde. Aber ich habe da so ein Vertrauen reingelegt und für mich gab es damals auch kein Problem in der ganzen Sache. Als mein Sohn geboren war, nach der Geburt, das Leben ändert sich. Das geht von links auf rechts. Ich lebe es vielleicht auch gar nicht mehr. Bei mir war das so, ich war mega gestresst, weil ich nicht mehr geschlafen habe. Was auch schön auf der einen Seite war, aber auf der anderen Seite habe ich mich extrem gestresst gefühlt. Dachte dann, dass diese ganzen Emotionen, die dann kamen, die depressiven Verstimmungen, sag ich es mal so, dass das alles mit dazugehört, dass das alles normal ist, auch dass ich mein Gewicht nicht richtig gut runterbekommen habe nach der Geburt, das ist auch alles normal, das erzählen ja viele. Das war alles irgendwie für mich kein Thema. Und ich erzähle euch jetzt, wie ich das rausbekommen habe, dass ich Hashimoto hatte, denn nach der Geburt hat sich das scheinbar entwickelt. Zumindest weiß ich nicht, wie es vorher war, weil ich ja nie konkret danach gefragt habe, nach Antikörpern. Ich habe auf jeden Fall nach der Geburt mich anders gefühlt. Ich war auch sehr gestresst in meiner Beziehung, die ich damals hatte. Das eine triggert ja auch das andere. Und ich erzähle euch jetzt, das ist eine ganz verrückte Geschichte, wie das passiert ist, dass ich wusste, dass ich Hashimoto habe. Und zwar war das so, dass ich, weil ich mich ja so schlecht gefühlt habe, ich habe auch wahnsinnig viel Kopfschmerzen damals gehabt. Und ich war immer müde, ich war gereizt. Ich hatte nach ein paar Monaten auch extrem Haarausfall, was ja auch normal ist, wenn man ein Kind geboren hat. Die Hormone verändern sich. Das war ja jetzt alles kein Grund, sich Sorgen zu machen. Das war irgendwie alles für mich normal. Ich bin, das ist nicht zum Empfehlen, ich sag's euch, das habe ich auch vorher nie gemacht und danach auch nie wieder. Aber durch verschiedene, ja, Situationen kam das irgendwie dazu, dass ich von meiner Freundin eine Frau empfohlen habe, bekommen habe, die Karten legt. Sie hat gesagt, geh doch mal dahin. Das waren aber andere Gründe und sie hat da sehr positiv drüber gesprochen. Und eigentlich ist das überhaupt nicht meine Welt. Ich hatte da auch tierisch Schiss vor, da hinzugehen, aber ich habe es probiert, bin da hingegangen zu der Frau, die die Zukunft dir sagt. Ich habe da die Karte mit der Lilie gezogen. Die Karte mit der Lilie bedeutet, dass man eine hormonelle Erkrankung hat. Sie hat sehr darauf plädiert, nicht nur Bluttests zu machen, sondern auch ins Krankenhaus zu gehen und wirklich komplett zu gucken. Das hat sie mir sehr eindringlich gesagt, dass ich da nicht mich abwimmeln lasse mit irgendwelchen Bluttests. Das weiß ich noch, dass sie das das war ja sehr wichtig. Und weil die das so oft gesagt hat, habe ich das gemacht. Ich war im Krankenhaus. Ja, die haben mich da wirklich auf den Kopf gestellt. Dann hieß es aber erst fälschlicherweise, dass ich einen Morbus Basedow habe, was ja eine Überfunktion auch mit sich bringt. Natürlich hat man auch ab und zu mal bei Hashimoto eine Schilddrüsenüberfunktion. Das kommt auch vor. Aber die Antikörper sind dann doch andere. Und irgendwie hat der Arzt sich da vertan, weil mein Hausarzt und später auch die Endokrinologin, bei der ich dann war, die haben mir beide gesagt, nein, das ist wirklich Hashimoto und kein Basedow. Das ist da völlig verrückt gewesen. Ich bin da eine Achterbahnfahrt der Gefühle gefahren. Das war für mich dann erstmal der Megaschock, dass ich eine Autoimmunerkrankung habe. Und die Endokrinologin, bei der ich saß, ein paar Wochen später, die hat zu mir gesagt, wenn ich mir eine Krankheit, eine Autoimmunerkrankung aussuchen dürfte, würde ich Hashimoto nehmen. Allerdings, eine kommt selten alleine. Das heißt, wenn du einmal eine Autoimmunerkrankung hast, bist du natürlich, ja, sagen wir mal, das Risiko ist groß, dass du noch weitere sammelst. Und das wollte ich auf gar keinen Fall. Aber irgendwie fehlt mir da auch die Tools, an die Informationen ranzukommen, weil von den Ärzten kam da nicht so viel, außer Tabletten nehmen und Stress reduzieren, viel schlafen. Mehr kam da nicht. Das war dann schon viel, wenn die das gesagt haben. Ich war damals so gestresst. Ich lag da auf dieser Liege bei der Endokrinologin. Die hat einen Ultraschall gemacht. Und mein Sohn, der war da 2, glaube ich, oder 1,5, lag da noch daneben, weil ich den auch noch mitnehmen musste. Also das war damals mein Stresslevel. Der lag da noch dabei. Die Schilddrüse sah aber gut aus. Die war noch heile, die war noch groß. Deswegen muss das wirklich genau dann passiert sein, als das auch diagnostiziert wurde, vielleicht ein bisschen vorher, weil die an sich nicht großartig verändert war, damals noch nicht. Nach der Trennung, das war ungefähr 1,5 Jahre später, da war ich nochmal bei einem anderen Arzt, die hat auch nochmal einer anderen Ärztin, die nochmal einen Ultraschall gemacht hat. Nach dieser ganzen Stressphase, vielleicht kennen das einige von euch, Trennung, Umzug, neue Wohnung, dieser ganze Stress, der dann auf mich zukam. Ich gehe davon aus, dass es daran lag, weil danach hat man es schon deutlich gesehen in der Schilddrüse, dass die sich schon extremst verändert hat. Ich habe auch nicht viel gegessen zu der Zeit. Ich habe wirklich keinen Hunger gehabt. Ich habe ein paar Kilos abgenommen, einfach so von dem ganzen Stress. Was ja auch schwierig ist bei Hashimoto. Du brauchst einfach die Nährstoffe, das ist wichtig. Und wenn du die nicht hast, weil du eine Diät machst oder weil du hungerst, ich habe ja nicht gehungert, sondern mir ging es einfach schlecht. Ich hatte keinen Hunger, ich war im Stress. Das waren dann auch nochmal Gründe, die meiner Hashimoto überhaupt nicht gut getan haben. Und die Schilddrüse, die hat sich so extremst verändert nach dieser kurzen Zeit. Das hat man schon deutlich gesehen. Und dann kam so der Wendepunkt in meinem Leben, wo ich mir mehr Gedanken gemacht habe, wie man das Ganze aufhalten kann, was kann ich für mich tun. Ich selber habe gemerkt, ich komme körperlich nicht mehr klar. Ich hatte immer diese Kopfschmerzen. Ich kann mich an diese Kopfschmerzen erinnern, die hielten jahrelang. Ich hatte so viel Kopfschmerzen. Ich bin morgens aufgestanden, Kopfschmerzen. Nachmittags ging es los mit Kopfschmerzen, bin abends oft mit Kopfschmerzen eingeschlafen. Es war verrückt. Ich hatte Muskelschmerzen, meine Beine taten weh, als wenn ich einen Muskelkater gehabt hätte. Ich konnte mich teilweise auch gar nicht mehr konzentrieren. Ich war ganz oft müde, am Frieren. Und was ich sehr häufig hatte, das waren angeschwollene Augenpartien. Kennt ihr das? Das waren so Wassereinlagerungen, die ich im Gesicht hatte. Und ich sah aus, als hätte ich die ganze Nacht nicht geschlafen. Und ich wurde morgens gefragt auf der Arbeit, was hast du heute Nacht gemacht? Ich habe gesagt, ich habe geschlafen, aber ich sah total fertig. Müde aus, ist auch lustig, wenn du von allen hörst, boah, du siehst so fertig aus, schlaf mal. Ich hatte eine heisere Stimme. Weitere Symptome übrigens, falls ihr euch darin wiedererkennt, sind Depression, Antriebslosigkeit, manche haben ein Schwächegefühl, manche brechen sogar zusammen. Der Muskelabbau ist manchmal auch spürbar, das hatte ich ja, meine Muskeln haben wehgetan. Manche von euch haben vielleicht Sprachstörungen, Koordinationsstörungen oder vielleicht auch eine schlechte Wundheilung, Muskelschmerzen, Krämpfe, Verhärtung, das alles zählt damit rein. Meine Haut, die war extremst trocken. Auch das ist so ein ganz typisches Zeichen für eine Unterfunktion. Meine Haare waren brüchig, meine Nägel waren brüchig. Der Haarausfall kann sogar auch Wimpern und Augenbrauen betreffen. Das kann übrigens auch bei einer Schilddrüsenüberfunktion passieren. Und manchmal kommt ja auch beides zusammen bei Hashimoto. Das Gewicht, das verändert sich, das kann nach unten gehen, das kann nach oben gehen. Und sobald ihr merkt, dass ihr das nicht mehr so wirklich beeinflussen könnt, kann das an der Schilddrüse liegen. Auch Übelkeit. Übelkeit gehört da auch mit zu oder kann zu einem Symptom gehören. Verdauungsstörungen. Viele haben mit Verstopfung zu tun oder Durchfall. Nahrungsmittelallergien, wo man merkt, wenn man was gegessen hat, dass es wehtut im Bauch. Insulinresistenzen, was ja auch extremst wichtig für den Kinderwunsch ist. Ich hätte auch hohe Cholesterinwerte. Mein Arzt, mein Endokrinologe, der hat mit dem Kopf geschüttelt. Weil er das nicht verstanden hat, dass ich hohe Cholesterinwerte hatte. Ich hatte jetzt kein Übergewicht oder wirkte jetzt auch für ihn scheinbar nicht so, dass das passt. Aber im Nachhinein macht das für mich natürlich schon Sinn. Und ich bin dann immer laufen gegangen. Und tatsächlich, die Cholesterinwerte waren dann okay. Ich habe Sport gemacht und es war in Ordnung. Die Cholesterinwerte waren dann gut. Ich hatte auch zwischendurch einen extrem schnellen Herzschlag. Das kann auch ein Symptom sein oder ein langsamer Herzschlag. Ja, wenn ihr merkt, dass ihr eine verringerte Libido habt, wenn der Menstruationszyklus sich ändert, das heißt zu lang, zu kurz oder gar nicht, kann das auch darauf hindeuten. Und viele merken das ja auch, viele Frauen merken das, wenn sie Probleme haben mit dem Schwangerwerden. Das gilt übrigens nicht nur für Frauen. Es wird immer nur von Frauen gesprochen. Was ist mit den Männern? Es gibt auch Männer, die eine Schilddrüsenproblematik haben, Hashimoto, Schilddrüsenüberfunktion, Unterfunktion. Auch das kann sich natürlich auf die Fruchtbarkeit auswirken, ist auch ein Thema. Ja, dann können natürlich auch Erkrankungen damit zusammenhängen wie Tinnitus oder vielleicht kennt ihr die endokrine Orbitopathie, das ist ein Hervortreten der Augäpfel. Das kann aber auch bei einer Schilddrüsenüberfunktion ein Symptom sein. Wenn ihr ständig müde seid, Schlafstörungen habt oder plötzlich auftauchendes Schnarchen, wenn ihr euch nicht konzentrieren könnt, Gedächtnisprobleme habt. All das können natürlich Symptome sein. Checkt das nach im Blut. Jetzt ist die Frage, wie gehe ich davor, wenn ich denke, ich habe da Symptome, die auf mich zutreffen? Was kann ich machen? Also wichtig ist es ja erstmal zum Arzt zu gehen, mit dem Arzt darüber zu sprechen. Der macht einen Bluttest, schaut gegebenenfalls nach den Antikörpern. Das wäre auf jeden Fall wichtig in dem Kontext, nach den Antikörpern zu schauen. Hohe Anti-TPO- und Anti-TG-Werte bestätigen die Diagnose einer Hashimoto. Der TSH, T3 und T4 haben auch eine klinische Bedeutung. Dazu muss man aber jetzt auch sagen, dass die Antikörper müssen nicht regelmäßig kontrolliert werden. Die meisten Menschen mit einer Unterfunktion haben übrigens auch Hashimoto. Andere Ursachen einer Schilddrüsenerkrankung oder einer Schilddrüsenunterfunktion könnten aber auch zum Beispiel ein Jodmangel sein oder manchmal hat man auch zu viel Jod. Auch das kann eine Schilddrüsenunterfunktion hervorrufen. Eine Schilddrüsenunterfunktion kann auch durch Entzündungen oder Medikamente ausgelöst werden, aber das ist schon seltener. Also die meisten mit einer Schilddrüsenunterfunktion haben tatsächlich Hashimoto. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viel Prozent, aber es sind tatsächlich die meisten. Muss aber nicht sein. Habt das einfach im Blick. Schaut nach dem Ultraschall, da sieht man auch einiges. Wenn die Schilddrüse gesund aussieht und ihr Volumen hat, dann ist das auf jeden Fall erstmal ein gutes Zeichen. Allein in Deutschland gibt es geschätzt 11 bis 13 Millionen Hashimoto-Betroffene. Daher, wenn es mit dem Baby nicht klappt, dann kann es natürlich auch an der Schilddrüse liegen, was ja auch viele Kinderwunschzentren und auch Gynäkologen mittlerweile schon testen. Die schauen sich den TSH erstmal an. Wenn der so ein bisschen aus der Norm gerät, dann wird gerne L-Tyroxin genommen und da kommt es auch manchmal auf die Feinheiten an. Viele von euch haben ja auch keine Probleme oder Symptome, so wie ich sie gerade aufgezählt habe, haben aber vielleicht einen grenzwertigen TSH, weil man schon sagt, der beste TSH, um schwanger zu werden, ist so bei 1. Wenn du aber Medikamente nimmst, also du nimmst Schilddrüsentabletten, hast Hashimoto, hast eine Schilddrüsenunterfunktion, nimmst Tabletten, dann ist es ganz wichtig, nicht nur auf den TSH-Wert zu schauen, und das machen leider ganz viele, viele, viele Ärzte, sondern auch auf die freien Werte. Die freien Werte sind FT3 und FT4 und FT3 und FT4 und das ist ganz wichtig. Die dürfen nicht nur in der Norm sein. Viele Ärzte gucken einfach, dass sie in der Norm sind und sagen, es ist alles gut. Viele haben dann noch Probleme, fühlen sich schlecht und man merkt dann trotzdem, es geht nicht wirklich besser. Jeder fühlt sich auch bei anderen Werten wohl, muss man sagen. Und wenn ihr so zwischen 70% und 90% seid, ist das super. Manchmal ist das auch so, dass der FT3-Wert nachhinkt, dass zum Beispiel der FT4 bei 80% oder 90% liegt und der FT3 bei 30%, 40%. Dann ist es auf jeden Fall ziemlich weit auseinander. Und meistens merkt man das auch, dass man sich nicht wohlfühlt. Das wäre dann so, wie es bei mir war. Bei mir war das dann leider so gewesen, als ich das ganze Thema für mich aufgerollt habe nach meiner ersten Fehlgeburt. Ihr erinnert euch, ich hatte eine Fehlgeburt 2018. Und weil ich mich danach so mit der Thematik Schilddrüse Hashimoto beschäftigt habe, weil ich nach Lösungen gesucht habe, um das nächste Mal eine gesunde Schwangerschaft zu haben. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe darüber gesprochen, dass das sich am Ende immer wiederholte. Aber in diesem einen Jahr, wo mein TSH so hoch war, der war ja bei 49 und ich ihn runterkriegen musste, waren natürlich schon meine Fragen da, wie bekomme ich meinen FT3, FT4-Wert zusammen? Die waren so weit auseinander, so himmelweit auseinander. Aber lasst uns nochmal kurz zurückgehen. Was ist eigentlich eine Hashimoto-Thyreoiditis? Das ist nämlich der eigentliche Name dieser Krankheit. Hashimoto ist übrigens auch keine Erkrankung der Schilddrüse, wie oft fälschlicherweise gesagt wird, sondern Hashimoto ist eine Autoimmunerkrankung und dabei greift fälschlicherweise das Immunsystem die Schilddrüse an. Das Gewebe wird zerstört nach und nach. Diesen ganzen Prozess kann man natürlich auch durch bestimmte Dinge verlangsamen und aufhalten, vielleicht auch stoppen, aber ganz heilen kann man es eigentlich nicht. Zumindest ist das der aktuelle Wissenschaftsstand. Aber diese Folge wäre ja total sinnlos, wenn ich euch nicht was erzählen könnte, was euch wieder in die Balance bringen könnte und würde. Und es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, einiges mal auszuprobieren. Für diejenigen, die jetzt noch vorhaben, schwanger zu werden, und das sind, glaube ich, einige von euch, ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, dass die Schilddrüsenhormone der Mutter essentiell sind für die geistige Entwicklung eures ungeborenen Babys. Bitte, 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 wenn ihr schwanger seid, bitte, 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 wenn ihr schwanger seid und ihr lasst eure Blutwerte kontrollieren, das solltet ihr auf jeden Fall recht zeitnah. Dann lasst euch nicht mit dem TSH-Wert abspeisen, sondern guckt, dass FT3 und FT4 mit untersucht wird. Übers T4 habe ich euch gerade was erzählt. Wichtig ist noch das T3, das ist nämlich das biologisch Aktivere, das direkt auf die Zellen wirkt. Und es beeinflusst die Herzfrequenz und eure Körpertemperatur, die Energieproduktion. Das wird übrigens aus T4 gebildet, also 20% der T3-Produktion erfolgt wirklich in der Schilddrüse und der Rest ist durch Umwandlung aus der Leber. Deswegen bitte achtet darauf, dass diese beiden Werte im oberen Bereich sind, dass die eng miteinander sind. Was ist noch wichtig? Das TSH. Was ist das TSH? Alle sprechen über das TSH. TSH, das wird von der Hypophyse produziert und bei einer Unterfunktion steigt das TSH oft an, weil nämlich der Körper versucht, die ganze Schilddrüse zu stimulieren und mehr Hormone zu produzieren. Deswegen steigt das dann an und die Antikörper, die ihr im Blick haben solltet, das sind erstens mal die TPO-Antikörper. Das ist nämlich der häufigste Marker für Hashimoto. Hohe Werte weisen auf einen aktiven Autoimmunprozess hin. Das ist ganz wichtig, TPO. Als zweites sind es die Thyroglobin-Antikörper, auch genannt Anti-TG. Die sind ungefähr bei um die 70% der Hashimoto-Patienten erhöht. Und als drittes, das ist aber häufig bei Basedow erhöht, das sind die TSH-Rezeptor-Antikörper, auch TRAC genannt. Habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gelesen. Die sind wirklich ganz häufig bei Morbus Basedow erhöht. Aber das eine schließt das andere auch nicht aus. Und es gibt ja auch manchmal beides, Hashimoto und Basedow. Die Antikörper, die lösen eine chronische Entzündung in der Schilddrüse aus. Durch diese Entzündungen wird die Schilddrüse natürlich kleiner und das Schilddrüsengewebe, das wird zerstört, was zu einer Schilddrüsenunterfunktion führt. Die Schilddrüse, die kann nicht mehr so viele Hormone produzieren, weil sie ja kleiner geworden ist. Ja, dadurch kommt es zu einer Schilddrüsenunterfunktion, was wir dann wieder ausgleichen mit beispielsweise L-Thyroxin. Ach so, und was mir auch noch ganz wichtig ist zu sagen, die Antikörper, die werden eigentlich nur einmal bestimmt, um die Diagnose zu sichern. Und wenn es aber einmal erfolgte, dann werden die Antikörper jetzt nicht jedes Mal im Blut mitgemessen, sondern wirklich TSH, FT3, FT4. Ja, irgendwann habe ich angefangen, meine ganzen Blutwerte immer aufzuschreiben. Oder ich habe sie mir ausdrucken lassen, habe ein Datum draufgeschrieben, mir irgendwo abgeheftet. Und dabei ist mir aufgefallen, dass mein FT3-Wert ganz weit meistens ganz weit weg war von dem FT4-Wert. Zudem war der noch im unteren Bereich. Ja, was macht man dagegen? Meine Ärztin wusste nicht genau, was man dagegen macht, weil mein TSH war ja immer das Entscheidende für sie. Ich wollte Tybon haben. Nachdem ich mich eingelesen habe, ich habe Hashimoto-Kongresse besucht, solche ganzen Sachen, habe viel über Schilddrüse gelernt und ja, über das Thema Hashimoto, musste wirklich bei ihr auf die Klingel drücken, hat sie mir aber dann doch gegeben, weil sie auch nicht wusste, was sie mir noch sagen kann oder wie sie mir noch helfen kann. Und tatsächlich waren mit dem Tybon meine Werte prima. Was mir aber ganz wichtig ist, euch zu sagen, bevor ihr so ein Medikament nehmt, wie Tybon, was ja auch Nebenwirkungen haben kann. Zum Beispiel kann man das ganz schwer dosieren. Wenn ihr zu viel davon nehmt, habt ihr wirklich Überfunktionssymptome, wie Kopfschmerzen und Magen-Darm-Beschwerden. Und natürlich, was auch wichtig ist, was ihr wissen müsst, bei der Einnahme von Tybon kann der TSH supprimiert sein. Das heißt, die Ärzte, so war das bei mir, obwohl die Ärztin mir das verschrieben hat, hat die trotzdem versucht, mich immer nach dem TSH einzustellen. Aber der TSH war einige Wochen, nachdem ich das genommen habe, das Tybon, komplett bei Null. Null, Null, Null. Und sie konnte mir das nicht glauben, dass das an dem Tybon liegt. Und ich selber war irgendwann mal später bei einem anderen Arzt. Dazu erzähle ich euch aber bald auch noch mal was. Der hat sich meine Blutwerte angeschaut und hat mich gefragt, ob ich Tybon nehme, aufgrund meines supprimierten TSHs. Er hat es anhand meiner Werte gesehen. Gut, die Endokrinologin versucht, glaube ich, bis heute mich danach einzustellen, wobei ich heute jetzt auch keinen Tybon mehr nehme. Sie tut es trotzdem noch alles, genauso wie immer. Und am Ende war das dann so, dass ich das Tybon genommen habe, weil ich keine Möglichkeiten mehr hatte, mein T3 hochzubringen. Was du gut machen kannst, deine Leber stärken, weil die Umwandlung passiert zum größten Teil in der Leber. Hat bei mir auch nicht funktioniert. Ich habe das alles Mögliche versucht, ging leider nicht und deswegen habe ich das, es ist ja im Endeffekt T3 genommen und dann passten meine Werte. Natürlich ist das extrem wichtig, dass ihr eure Schilddrüsenwerte selber im Blick habt, dass ihr wirklich proaktiv an die Sache dran geht, euch das alles am besten noch notiert und da selber ein Gefühl einfach dafür bekommt. Damit ihr auch sehr unabhängig seid, weil jeder Arzt sagt auch so ein bisschen was anderes und mir konnte tatsächlich in dem Punkt noch kein Arzt helfen. Also tatsächlich muss ich sagen, auch wenn man es nicht empfehlen kann, ich habe das für mich selber raus, wie ich mich einstelle, damit ich in einem oberen Bereich bin. Auch nicht drüber, auch nicht zu wenig und es klappt ganz gut. Die Frage ist jetzt, wie kann das denn alles sein, dass so viele Menschen mittlerweile Autoimmunerkrankungen haben, Hashimoto haben. Ich selber kenne wirklich sehr viele Leute, vor allem Frauen, die Hashimoto haben. Und das ist jetzt die Frage, warum und was kann man machen? Unsere moderne Welt ist ja voller Einflüsse, die unseren Körper belasten können. Elektrosmog, wie er durch WLAN oder Mobilfunk oder auch durch andere Strahlungsquellen entsteht, das kann unser Nervensystem und unsere Hormonproduktion negativ beeinflussen. Und deswegen ist es so wichtig, hier einen ganz bewussten Umgang zu finden. Zum Beispiel machen wir nachts das WLAN gerne aus. Kann man wirklich gut nachts machen, weil das brauchst du nachts einfach nicht. Oder was noch besser ist, wenn man, ja, so wie früher, das kabelgebundene Internet wieder bevorzugt. Auch das kann man machen. Ist auf jeden Fall für die Gesundheit extremst viel, viel, viel besser. Aber nicht nur Strahlung ist ein Problem, auch unser Trinkwasser, Freunde. Es ist nämlich total belastet. Es enthält Rückstände, da sind Medikamente drin, Hormone, Schwermetalle. Ja, und was passiert? Wir trinken das, schon die kleinen Babys bekommen das und das belastet unser System extrem. Und um diese Belastungen zu minimieren, empfehle ich euch die Nutzung eines Umkehrosmosefilters. Den haben wir uns zum Beispiel jetzt auch gekauft. Der wird unter der Spüle angebracht und dieser Filter entfernt Schadstoffe nahezu vollständig. Und was macht er? Er liefert euch sauberes, reines Wasser, das euren Körper bei der Entgiftung unterstützt. Übrigens kann belastetes Wasser Entzündungen fördern, was auch besonders bei Hashimoto problematisch ist oder auch Endometriose und PCO. Das wird ja auch immer häufiger diagnostiziert. Gerade wenn es um den Kinderwunsch geht, ist es natürlich ein Riesenproblem. Hängt alles miteinander irgendwie zusammen und das Hormonsystem wird wirklich geschützt durch diese ganze Entfernung von hormonell wirksamen Stoffen, was halt alles in dem Wasser rumschwimmen kann. Das ist leider so. Und die Investition in einen Umkehrosmosefilter, das mag ja auf den ersten Blick aufwendig wirken, aber sie kann einen extrem großen Unterschied machen. Und besonders, wenn ihr mit hormonellen Erkrankungen kämpft. Reines Wasser ist die Grundlage für Entgiftung, Gesundheit und Wohlbefinden. Ein wichtiger Faktor ist der Säure-Basen-Haushalt und die Ernährung. Ein unausgeglichener Säure-Basen-Haushalt kann Entzündungen fördern. Entzündungen sind ja im Endeffekt bei Hashimoto vorhanden. Und dabei spielt natürlich auch unsere Ernährung eine riesengroße Rolle. Ich habe zum Beispiel irgendwann mal angefangen mit der AIP-Ernährung, beziehungsweise das Autoimmunprotokoll, so heißt das auch. Ich habe mir davon ein paar Bücher gekauft, habe mir das angeschaut und bestimmt 6 Monate mindestens komplett durchgezogen. Ich habe mich so wohl gefühlt danach. Meine Laune war extremst gut, ich war fit, meine Kopfschmerzen waren weg, ich habe mega gut geschlafen, meine geschwollenen Augenlider waren weg, mir ging es super. Und diese AIP-Ernährung basiert auf entzündungshemmenden Lebensmitteln, wie zum Beispiel ganz viel grünes Gemüse, gesunde Fette, denn da gibt es auch Unterschiede. Hochwertige Proteine. Proteine ist ein ganz wichtiger Punkt bei Hashimoto. Bitte, 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 bitte. Wenn eure Nieren gut sind und gesund sind und top arbeiten, dann denkt an Proteine jeden Tag. Am besten ist, ihr startet morgens direkt schon mit Proteinen. Bei Eiern ist das immer so ein bisschen problematischer, weil Omega 3 und Omega 6, das ist auch ganz wichtig, dass sie in einem gesunden Verhältnis zueinander stehen. Das ist bei Eiern nicht so, da ist mehr Omega 6 vorhanden. Denkt aber bitte an Eiweiß. Ich wollte noch was sagen zu den Proteinen, genau. Ach so, genau, ich weiß wieder, was ich sagen wollte. Gleichzeitig werden aber auch Trigger wie zum Beispiel Gluten oder Milchprodukte von der Kuh, Zucker und generell auch verarbeitete Lebensmittel gemieden. Also alles, wo ein Etikett drauf ist, ist eigentlich Schrott. Eigentlich ist genau das richtig, was draußen wächst. Ja, davon essen wir und trinken wir viel zu wenig. Genauso wie mit dem Wasser. Das ist ja auch etwas, was ja ursprünglich ist. Und wir entfernen uns immer mehr von dem Ursprünglichen. Wir haben früher am Lagerfeuer gesessen. Und da gab es kein Fernsehen. Wahrscheinlich konnten alle gut schlafen. Wir gucken abends Fernsehen, da ist das Blaulicht. Ich wünsche mir übrigens auch zu Weihnachten eine Blaulichtfilterbrille. Das ist extremst gut, wenn man mal vorm Handy sitzt oder vorm Fernseher. Das entlastet den Körper auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr. Und ein weiter wichtiger Punkt, ist auch der Einsatz von Leberwickeln. Die entgiften nämlich richtig prima. Und ein ganz einfacher Leberwickel mit warmem Wasser und einem Tuch. Das kann abends vor dem Schlafengehen helfen, die Leber zu entlasten und auch die Regeneration zu fördern. Ich habe das auch ganz lange gemacht und ich muss sagen, ich habe sehr gut geschlafen. Ja, war sehr schön. Seitdem ich jetzt stille, geht es natürlich nicht mehr und in der Schwangerschaft darf man das auch nicht, aber im Normalfall hat mir das echt gut geholfen und ich freue mich auch schon wieder, wenn ich damit wieder starten kann. Das nächste ganz wichtige Tool, das ist die Darmgesundheit, weil die Darmgesundheit ist nämlich sehr entscheidend, nicht nur bei Hashimoto, sondern bei sämtlichen Krankheiten, besonders auch bei Autoimmunerkrankungen. Vielleicht habt ihr schon mal was von Leaky Gut-Syndrom gehört. Ein Leaky Gut-Syndrom ist eine durchlässige Darmschleimhaut und kann das Immunsystem überfordern und leider Autoimmunreaktionen verschlimmern. Daher eine gezielte Darmreinigung ist super effektiv. Probiotische Lebensmittel wie zum Beispiel Sauerkraut, Kimchi oder spezielle Nahrungsergänzungsmittel können helfen, die Darmflora zu stärken. Ungesunde Ernährung, Zucker, fettlastige oder stark verarbeitete Lebensmittel kann das getriggert werden, durch ein Ungleichgewicht der Darmflora, das nennt sich auch Dysbiose. Und ganz extrem, was es ganz extrem hervorrufen kann, dieses Leaky Gut, ist wirklich chronischer Stress. Gestresst sind wir alle. Die Frage ist wirklich, wie lange hält dieser Stress an und welcher Stress ist das jetzt tatsächlich, der uns so fertig macht? Das macht auf jeden Fall ganz viel mit unserer Darmschleimhaut und die Darmschleimhaut, die ist dafür zuständig, dass keine Bakterien reinkommen und oder Infektionen, virale oder auch parasitäre Infektionen, davor schützt er uns. Und wenn das natürlich durchlässig ist, ja, dann gibt er uns Nährboden für sämtliche Krankheiten. Das wollen wir nicht. Deswegen Leaky Gut unbedingt sanieren. Wie kann man das machen? Ganz, ganz wichtig ist wirklich da auch der Lebensstil. Das heißt, viel schlafen, an dein Stress denken, ernähr dich gut. Das heißt auch, was ich schon gerade gesagt habe, antientzündlich, wie zum Beispiel IP oder auch Paleo geht auch. Vermeide Zucker, Gluten, verarbeitete Lebensmittel, ganz wichtig. Man kann das vielleicht auch nicht immer vermeiden, aber zumindest reduzieren. Das wird auf jeden Fall schon richtig viel ausmachen. Ganz toll, ganz, ganz toll. Ich bin ein großer Fan von Omega-3-Fettsäuren, weil die sehr entzündungshemmend sind. Übrigens auch sehr, sehr gut für euch, wenn ihr schwanger werden wollt, weil die auch die Einnistung erleichtern und ganz wichtig auch für euer Baby sind die Omega-3-Fettsäuren. Vitamin D auch ganz wichtig, generell auch bei Hashimoto, bei Kinderwunsch, in der Schwangerschaft. Schaut bitte, bevor ihr Vitamin D nehmt, bitte, bitte schaut vorher in eurem Blut nach. Und wenn ihr Vitamin D nehmt, lasst das immer mal wieder checken, zusammen mit eurem Kalzium. Überschuss von Vitamin D kann eine übermäßige Aufnahme von Kalzium hervorrufen. Und das ist das Problem, das müsst ihr wissen. Und das kann natürlich auch extremst gefährlich werden und zu einer Hyperkalziämie führen. Und deswegen sollte eine Vitamin-D-Substitution wirklich nur unter ärztlicher Aufsicht und mit regelmäßigen Blutkontrollen erfolgen. Auch für eure Darmschleimhaut L-Glutamin gut nehmen und Probiotika ist sehr gut für die Darmschleimhaut. Genau, das ist erstmal zu dem Thema Darm. Macht ab und zu mal eine Darmreinigung und hört einfach mal auf euren Bauch und auf euer Bauchgefühl. Chronischer Stress ist sowieso einer der größten Feinde der Schilddrüse. Unsere Nebennieren, ich weiß nicht, ob ihr schon mal was davon gehört habt, bestimmt, die sind nämlich bei Stress permanent aktiv, was langfristig zu einem Ungleichgewicht von Cortisol führt. Und das ist ein Riesenproblem, denn dieses Ungleichgewicht blockiert nicht nur die Schilddrüsenhormone, sondern belastet auch das komplette Hormonsystem. Ihr merkt das auch eventuell selber, wenn ihr zum Beispiel ganz viel Sport macht, was man ja gar nicht machen soll. Mach lieber Yoga, mach lieber irgendwas Entspanntes. Ihr müsst nicht jeden Tag hardcore stundenlang bis zum Maximum Sport machen. Ich habe das im Skiurlaub gemerkt, das erste Mal in meinem Skiurlaub vor einigen Jahren. Das war auch in dieser Zeit. Ich bin den ganzen Tag draußen gewesen auf Skiern, den Berg rauf und runter, was ich super anstrengend fand. Und wo jeder sagen würde, ja, da kannst du gut schlafen, ne? Machst du viel Sport, kannst du nachts gut schlafen. Ich lag nachts im Bett. Ich war total fix und fertig, weil ich nicht schlafen konnte. Meine Nebennieren, die waren so gestresst, erstmal von dieser permanenten Bewegung und Action und zum Zweiten, ich hatte auch einen mentalen Stress, weil ich das ja noch gar nicht konnte. Ich hatte Angst, dass ich da irgendwie runterknalle vom Berg. Diejenigen, die das mal ausprobiert haben, vielleicht könnt ihr das verstehen. Es war so ein Stress für meine Nebennieren, ich konnte überhaupt nicht schlafen. Ich bin morgens aufgestanden und war wirklich total erledigt. Diese Hormone, die belasten natürlich das ganze System. Und ein ganz oft übersehener Faktor, und das merkt man auch wieder beim Thema Kinderwunsch, ist der Progesteronmangel. Und der trifft vor allem Frauen. Wir wollen aber Progesteron haben, wenn wir schwanger werden wollen. Und wenn wir schwanger sind, brauchen wir es auch. Und das ist aber nicht nur für die Fruchtbarkeit wichtig, sondern das Progesteron wirkt auch entzündungshemmend. Und ein Mangel von dem Progesteron kann die Symptome von Hashimoto leider noch verstärken. Und deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall mal ein Check beim Arzt, um gezielt gegenzusteuern. Ja, was würde ich euch gerne mitgeben. Ernährung setzt auf basenreiche, entzündungshemmende Lebensmittel, wie grünes Gemüse zum Beispiel. Ist auch Avocado super gut, ist ein gesundes Fett. Es geht um gesunde Fette wie Olivenöl. Und was ganz wichtig auch ist, sind hochwertige Proteine. Trinkwasser bitte nutzt einen Umkehrosmosefilter, um Schadstoffe zu entfernen und euren Körper zu entlassen. Stress ist auch immer ein Thema. Vielleicht könnt ihr ihn reduzieren. Baut regelmäßig Entspannung in euren Alltag ein. Ich meditiere zum Beispiel total gerne oder mache Yoga. Ich liebe die Sauna, ist auch etwas, was total toll ist, was entzündungshemmend ist. Guckt, dass es euch gut geht, achtet auf euch, nehmt euch Auszeiten oder schnappt euch einen Leberwickel abends auf der Couch. Die unterstützt nämlich eure Leber und eure Leber braucht ganz dringend regelmäßige Pflege, besonders in ganz stressigen Phasen. Denkt bitte an eure Darmgesundheit, Ja, also man muss den Körper als Ganzes betrachten und vor allem das Hormonsystem und in dem Zusammenhang vorrangig auch den Zustand der Nebenniere. Also es bringt nichts, immer nur auf die Blutwerte zu starren, obwohl es sehr, sehr wichtig ist, dass die Schilddrüsenhormone da sind, damit der Körper versorgt ist. Sonst ist das ja so, als wenn ein Kaminofen Holz hat, aber das Feuer brennt nicht. Das bringt euch dann auch nichts. Aber vielleicht mit der richtigen ganzheitlichen Unterstützung, vielleicht könnt ihr dann am Ende die Schilddrüsenhormone runtersetzen. Ihr merkt, ihr fühlt euch besser. Das Dreieck aus Darm, Nebennieren und Schilddrüse ist Auslöser, aber sollte auch Therapieziel sein, wenn es um die Behandlung von Hashimoto geht, und darauf sollte das stärkste Augenmerk gelegt werden. Ja, falls ihr euch jetzt nochmal fragt, wie kann man die Nebennieren stärken, da gibt es ja auch viele Sachen, zum Beispiel gibt es adaptogene Kräuter wie Ashwagandha, Rhodiola oder heiliger Basilikum, habt ihr vielleicht schon mal gehört, könnten auf jeden Fall die Nebennierenfunktion unterstützen, oder B-Vitamine. Die B-Vitamine sind wichtig für die Nebennieren und die Produktion von Hormonen. Das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Magnesium natürlich, weil Magnesium hilft, das Nervensystem zu beruhigen und Stress abzubauen. Vitamin C ist super für die Nebennieren, weil Nebennieren brauchen ganz viel Vitamin C, besonders in ganz extrem stressigen Phasen. Könnt ihr auch gut übers Essen reinbekommen, zum Beispiel in Paprika, Orangen und Brokkolis viel Vitamin C, wobei man ja auch bei dem AIP sagt, dass man da auf Nachtschattengewächse verzichten soll. Habe ich zum Beispiel auch gemacht, was mir sehr, sehr gut getan hat. Also Nachtschattengewächse sind zum Beispiel Paprika, und Tomaten sind auch nicht so angesagt, Kartoffeln übrigens auch nicht. Gluten ist ein Faktor, Zucker, Alkohol, Kaffee auch in Maßen bis gar nicht. Schlaft ganz viel, schlaft. Die Nebennieren, die brauchen ganz viel Regeneration, und vor allem in der Nacht findet die ja statt. Deswegen ist Schlaf so ganz, ganz wertvoll für den ganzen Körper. Ich merke das immer extrem beim Schlaf, wenn ich ganz wenig geschlafen habe. Ich habe ja, ihr wisst, ein kleines Baby gerade, das ist 8 Monate alt. Die kleine Knurpsel. Und natürlich schläft man da nicht so gut wie ohne Baby, ist klar. Ist es vielleicht nicht bei allen so, bei uns ist es aber so, besonders wenn sie mal krank ist, so wie im Moment, dann sind die Nächte auch mal sehr unruhig. Und vor einigen Jahren wäre ich wahrscheinlich total müde gewesen und total fix und fertig. Bin ich jetzt gar nicht so, aber ich merke schon, meine Konzentration lässt nach und ich habe auch gar nicht mehr so das Bedürfnis, rauszugehen. Ich kann mich da eher so in meine Blase zurückziehen, weil es schon sehr anstrengend alles ist bei wenig Schlaf. Ja, ich bin aber schon deutlich ausgeruhter und fitter als vor 10 Jahren, würde ich sagen. Und ich habe jetzt auch mal überlegt, was ich alles gemacht habe, als ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, um dahin zu kommen, wo ich gerade bin. Meine Antikörper sind schon lange nicht mehr erhöht gewesen. Autoimmunreaktion beim Hashimoto habe ich auch schon ewig nicht mehr gehabt. Ich weiß es nicht, wann ich den letzten Schub hatte. Und ich habe mir überlegt, was habe ich eigentlich die ganzen Jahre jetzt gemacht? Und das möchte ich euch nochmal zusammenfassen und erzählen. Was ich gemacht habe, war zum Beispiel, was mache ich bis heute? Oder ich mache es im Moment wieder. Ich gehe zu der Bioresonanz. Vielleicht kennen das einige von euch. Das ist ein Messverfahren. Der Körper wird im Endeffekt ausgemessen auf Krankheiten. Neben mir steht ein Gerät. Ich habe 2 Kugeln in der Hand. Und dieses Gerät erkennt mit meiner Spucke etwas Blut, quasi meine Körperwellen. Die sagen dem Körper, was los ist, und diese Körper, und im Endeffekt wird das dann ausgeleitet über einen Chip. Der Chip kommt auf die Haut, der wird draufgeklebt, bei mir wird es auf den Bauch geklebt, und dann wird ein Organsystem ausgetestet. Darüber wird es dann ausgeleitet, und das ist wirklich total spannend, weil der deinen kompletten Körper durchliest oder ausliest. Und es ist schon sehr spannend. Also das ist etwas, was ich schon vor 10 Jahren angefangen habe, ein paar Jahre nicht gemacht habe. Jetzt aktuell mache ich das wieder, aber wegen einer anderen Sache. Dann habe ich die IST-Methode ausprobiert. IST oder auch der immunsystemische Testaufbau, der sich aus der klassischen Elektroakupunktur nach Dr. Voll entwickelte, ist ein bioenergetisches Testverfahren der modernen ganzheitlichen Medizin. Ja. Und das dient im Endeffekt wie die Bioresonanz auch zur Feststellung der eigentlichen Ursachen von akuten, vor allem aber von chronischen Erkrankungen. Und Ziel des individuellen Therapiekonzeptes ist es, gestörte Organfunktion wieder zu normalisieren. Ja, was kam da bei mir raus das erste Mal, als ich da saß? Das erste Mal, da hat sie mich ausgemessen mit dem Ergebnis, dass ich Parasiten hatte. Ich hatte tatsächlich einen Bandwurm und ich weiß gar nicht mehr irgendwelche anderen Würmer, was aber total viele Leute haben, die es nicht wissen, gerade mit Leaky Gut. Ja, Leaky Gut hat sie mir gesagt, dass ich das habe. Ich hatte was sehr häufig mit Autoimmunerkrankungen in Verbindung auch gebracht wird, das ist der Epstein-Barr-Virus, der war aktiv. Ja, und da fragt man sich, was war zuerst da? Die Henne oder das Ei? Das waren so ihre Worte. Das weiß man natürlich jetzt nicht. Was man aber machen kann, oder sie kann das machen, sie kann den in den Keller sperren, so hat sie es gesagt, und die Tür zumachen. Das kann niemals aus dem Körper weg. Das Virus kommt aus dem Körper nicht mehr raus, aber du musst gucken, dass es ruhig bleibt, nach unten drücken, in den Keller sperren, Tür zu, damit der Körper ruhig bleibt. Und sie hat mir das mal erklärt, dass im Endeffekt ein Riesen, wie so ein Kriegszustand ist mit dem Hashimoto. Ja? Die Darmschleimhaut, die wird durchlässig und der Körper, der ist so damit beschäftigt, alles, was reinkommt, zu bewachen und zu kontrollieren und ja, schießt im Endeffekt gegen alles Mögliche. Und deswegen haben auch so viele Menschen mehrere Autoimmunerkrankungen, weil eben die Ursache nicht behoben wird. Und wenn zum Beispiel ein Virus mit Ursache oder mit deinem Spiel mit ist, muss der natürlich klein gehalten werden, damit das ganze System so ein bisschen zur Ruhe kommt und der Körper sich wieder auf das sortieren kann, was er eigentlich machen soll, bekämpfen soll. Und das ist nicht der eigene Körper. Und fälschlicherweise greift dann der Körper auch auf das eigene System an, weil er so damit beschäftigt ist, abzuwehren. Und das können auch noch andere Bakterien und Viruserkrankungen sein, die da noch mit eine Rolle spielen. Und deswegen kann ich auch das total, total empfehlen. Also das hat mir auf jeden Fall geholfen. Was hat mir noch geholfen? Ja, ich sag nur, Detox your life. Detox your life, damit meine ich nicht nur das Wasser, ich meine auch wirklich, schau dir an, welche Klamotten du anziehst. Ich detoxe deinen Körper, dein Bad, die Küche, detoxe dein Putzmittelregal, schau, mit welchen Utensilien du jeden Tag zu tun hast, was schmierst du dir ins Gesicht, welche Duschgels benutzt du, Shampoos, Zahnpasta, Deo, ich habe ein Deo benutzt, was gefährlich eigentlich war. Ich habe das jahrelang benutzt und vor kurzem habe ich mich selbst gefragt, warum ich das eigentlich immer nehme. Also ich habe es genommen, weil es einfach mega gut ist. Es riecht gut, es schützt vor Schweiß, aber es ist sehr, 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 sehr ungesund. Achtet bitte darauf, dass ihr ein Deo nehmt, das ohne Aluminium ist. Ne? Weil Aluminiumverbindungen, zum Beispiel Aluminiumchlorid, werden häufig in Antitranspiranz eingesetzt, um die Schweißproduktion zu reduzieren. Nur das Risiko dabei ist, zumindest steht das in Verdacht, das Aluminium, dass es durch die Haut in den Körper gelangen kann und sich im Gewebe ansammelt und möglicherweise das Risiko für Krankheiten wie zum Beispiel Brustkrebs oder Alzheimer erhöhen kann. Ja. Parabene. Parabene sind Konservierungsstoffe, die in Kosmetikprodukten verwendet werden. Leider wirken sie hormonell und können das ganze Hormonsystem stören, was bei hormonell bedingten Erkrankungen wie Hashimoto, PCOS oder auch Endometriose problematisch sein kann. Deswegen Finger weg von Paraben. Das gleiche gilt übrigens auch für Duftstoffe im Parfüm. Viele synthetische Duftstoffe können leider Allergien auslösen. Jo, oder? Was passiert? Sie können auch das Hormonsystem wirken. Leider auch Triclosan, ein antibakterieller Wirkstoff, der das Mikrobiom der Haut stören und hormonell auch wirksam sein kann. Alkohole und synthetische Stoffe, auch das kann die Haut reizen, besonders nach der Rasur. Also was sollte man nehmen? Aluminiumfreie Deos sind gut. Natürliche Inhaltsstoffe, achtet auf Natron. Natron neutralisiert Gerüche, ohne die Haut zu belasten, oder Zinkoxid hat eine geruchsbindende und auch eine beruhigende Wirkung. Kokosöl Kokosöl wirkt antibakteriell und pflegt sogar die Haut. Ätherische Öle wie zum Beispiel Lavendel oder Teebaumöl sorgen für einen natürlichen Duft und wirken auch antibakteriell. Sage euch jetzt keine Marken, ich möchte keine Werbung machen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, das Gleiche gilt natürlich auch für die Spülmaschine, die Waschmaschine und alles andere, was ihr so benutzt. Ich merke das auch manchmal, wenn ich putze, dann kribbelt es extremst in meiner Lunge oder in meiner Nase, je nachdem, wie viel ich dann davon nehme. Also eigentlich alles überhaupt nicht natürlich, überhaupt nicht gesund und ist nicht das, was der Körper möchte. Was ich total empfehlen kann, achtet auf eure Atmung. Wenn ich sehr gestresst bin, wirklich, glaubt es mir, ich setze mich hin und atme vor allem auch ganz lange aus. Ich atme 4 Sekunden ein, halte 4 Sekunden die Luft an und 8 Sekunden versuche ich dann auszuatmen. Das kann man ganz gut trainieren. Ist übrigens auch mit Anti-Aging in Zusammenhang zu bringen, weil wenn du gut atmest, tief atmest, wir atmen eigentlich alle nicht tief und viel zu schnell und viel zu hektisch, altern wir schneller, weil die Zellen nicht genug mit Sauerstoff versorgt werden. Genau. Was habe ich denn gemacht? AIP habe ich mich ungefähr ein halbes Jahr ernährt. Gluten lasse ich weg. Wobei ich auch sagen muss, mittlerweile mache ich das so, dass ich wieder zwischendurch mal ein bisschen Gluten esse. Aber ist wirklich ein Punkt, wo man darauf achten sollte. Zucker genauso. Kaffee kann ich leider nicht ganz weglassen, aber so eine Tasse am Tag oder maximal zwei, so ein, zwei Cappuccino, liebe ich einfach. Ich liebe das einfach. Und als ich mal eine ganze Zeit gar keinen Kaffee mehr getrunken habe, hatte ich tatsächlich Kopfschmerzen. Ich habe auch mal ein bisschen mehr getrunken und dann habe ich das mal weggelassen. Und ich hatte richtig Kopfschmerzen, aber nur 2 Tage und dann war das wieder gut. Und mittlerweile, ich trinke einen Cappuccino oder 2 maximal und dann ist mein Tag aber auch schön. Und was die Kuhmilch angeht, ja, ich versuche die Kuhmilch auch wegzulassen, genauso wie Zucker, aber so ganz hundertprozentig bekomme ich es nicht hin. Und ganz ehrlich, worauf ich mich richtig freue, ist tatsächlich auf die Darmreinigung, weil Hashimoto ist wichtig. Entgiften. Darf man nicht, wenn man stillt, darf man nicht, wenn man schwanger ist. Für diejenigen, die gerade einen Kinderwunsch haben, mir hat das zum Beispiel auch sehr geholfen, schwanger zu werden. Dieses ganze Thema Entgiften, Darmreinigung, da kann ich gerne nochmal eine Folge zu machen. Das ist es mir auf jeden Fall nochmal wert, eine ganze Folge darüber zu sprechen, weil ich das extremst effektiv für mich fand. Mir fällt auch ein, dass ich früher ganz oft angeschwollene Lymphknoten hatte. Auch das habe ich wirklich schon extremst lange nicht mehr gehabt. Ach, und mir fällt noch ein, was ich morgens gerne mache. Ich starte meinen Tag morgens mit einem warmen Wasser und presse mir eine Zitrone aus und trinke ein warmes Zitronenwasser. Das bringt den ganzen Stoffwechsel nochmal so richtig in Schwung und ist basisch. Ich gehe übrigens auch zum Thema basisch. Ich liebe Basenbäder. Es gibt ganz tolle Basenbäder. Die bringen den ganzen Körper wieder so ein bisschen in Balance. Finde ich auch, kann man ganz gut machen und ist total angenehm, ist schön. Sonst könnt ihr auch mit einem Urintest, könnt ihr testen, ob ihr übersäuert seid. Übersäuerung kann übrigens auch durch Flüssigkeitsmangel und zu saurer Ernährung kommen. Stress ist klar, belastende Gefühle sowieso. Ich habe mal gelesen, dass der größte Stressfaktor für den Darm, für den Körper ist tatsächlich chronischer Stress, genau. Und dadurch gerät der Körper schnell in eine Schieflage. Ihr könnt da aber ganz gute Sachen essen. Ich zähle euch schnell, was ihr auf jeden Fall nicht essen solltet, wenn ihr übersäuert seid. Ihr könnt ja mal den Test machen und wenn ihr merkt, ihr seid übersäuert, solltet ihr auf gar keinen Fall zu euch nehmen. Alkohol, Backwaren, Butter, Eier, Fisch, Getreide, vor allem glutenhaltige Getreide oder Produkte, Kaffee, Käse, Milchprodukte, Mineralwasser mit Kohlensäure. Ganz wichtig mit Kohlensäure, das soll man ja eigentlich sowieso nicht trinken, besser ohne Kohlensäure. Sesam, Softdrinks, Soja. Soja ist wohl ohnehin immer eine schlechte Idee für Menschen in unseren Breitengraden. Tee, außer jetzt Kräutertees, weißer Reis, auch nicht angesagt. Weißmehl, Wurstwaren, Zucker und natürlich auch Fertigprodukte aller Art. Und Lebensmittel, die basisch wirken, sind zum Beispiel Gemüsesäfte ohne Zuckerzusätze. Ich presse mir jetzt seit Weihnachten ungefähr jeden Mittag einen Gemüsesaft aus Fenchel, Sellerie ist total gut bei Hashimoto. Ich achte auf vor allem auch auf Gemüse. Ich mache mir da auch ab und zu mal ein bisschen Obst rein, eine Birne oder einen Apfel oder so, aber tatsächlich achte ich da sehr auf Gemüse. Ich mache Möhren rein und ja, was alles so da ist, Äpfel und so weiter, ungesüßte Kräuter und Früchtetees, könnt ihr trinken, Wasser, aber ohne Kohlensäure, Wasser mit Zitronensaft und auch Apfelessig ist super. Jetzt kommt das Gemüse. Gemüse könnt ihr ganz viel essen, zum Beispiel Artischocken oder Auberginen, wobei Auberginen auch Nachtschattengewächse sind. Blattsalate, Blumenkohl, Brechbohnen, Brokkoli, frische Erbsen, Grünkohl, Gurken, Karotten, Kartoffeln, Kohlrabi. Aber wieder bitte darauf achten, Rohkost sollte man ab nachmittags oder ab mit 14 Uhr gar nicht mehr essen. Kürbis, Mangold, Paprika, auch Paprika wieder Nachtschattengewächs, Pastinaken, Radieschen, Rosenkohl, rote Rüben, Rotkohl, Sellerie, Spargel, Spinat, Süßkartoffeln auch richtig gut. Tomaten ist ja auch wieder so, ne, eine Sache. Weiße Bohnen sind gut, Wirsing, Zucchini. Was auch super ist, sind diese basischen Pilze. Zum Beispiel sind das Austernpilze, Champignons, Morchel, Pfifferlinge, Shiitake, Steinpilze, Trüffel und auch an Kräuter und Gewürzen gibt es so einiges. Zum Beispiel Chilischoten, Dill, wobei Chilischoten auch nicht AIP-konform sind. Ingwer müsst ihr auch gucken, das ist auch nicht immer so für jeden so gut. Koriander, Muskatnuss, Nelken, Oregano, Petersilie. Pfeffer ist auch nicht AIP-konform. Aber Rosmarin könnt ihr nehmen, Salbei, Schnittlauch, Thymian, Vanille. Und guckt immer so ein bisschen, dass ihr saisonal bleibt. Vor allem beim Obst. Ne? Also beim Obst zum Beispiel könnt ihr auch gut Ananas, Äpfel, Aprikosen nehmen oder Bananen, Birnen und Clementinen. Aber bleibt saisonal. Datteln sind noch gut, Erdbeeren, wobei Erdbeeren auch nicht AIP-konform sind. Feigen, Heidelbeeren, Himbeeren, Kirschen, Kiwi, Limetten, Mandarinen, Mangos, Zitronen, Zwetschgen, Melonen, Mirabellen, Orangen, Pampelmusen, Papayas, Pfirsiche, Quitten, Sternfrüchte, Trockenfrüchte, Weintrauben und ganz, ganz toll, fermentiertes. Und natürlich, ich habe schon gesagt, hochwertige Öle wie zum Beispiel Olivenöl. Ganz, ganz wichtig. Gute Fette. Achtet bitte darauf, dass ihr zum Beispiel kein Sonnenblumenöl esst oder beziehungsweise Sonnenblumenöl sollte echt vermieden werden. Noch ein wirklich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor sind auch wirklich die Nährstoffe. Die Nährstoffe sind mir sehr, sehr wichtig, weil ich diesen Unterschied vorher, nachher merke. Ich merke, seitdem ich diese Nährstoffe genommen habe, geht es mir deutlich besser. Zum Beispiel haben Hashimoto-Patienten viel Eisenmangel. Auch Zink ist das Problem bei vielen Problemen. Wenn du zum Beispiel oft Augenringe hast, dann liegt es auch, das kann am Schlafmangel liegen und Eisenmangel, Zinkmangel, du kannst übersäuert sein. Das kann aber auch ein Zeichen von einer Schilddrüsenunterfunktion oder einer Leberbelastung sein. Oder es kann genetisch sein, was bei Hashimoto übrigens auch der Fall ist. Bei Hashimoto ist es so, dass es oft übertragen wird, vor allem von Mutter auf die Tochter, aber es haben auch Männer. Meistens haben es dann doch die Frauen, aber es kann auch mal ein Mann haben. Deswegen, wenn ihr Kinder habt, dann achtet drauf, mal zu checken, ob da alles in Ordnung ist. Ich bin jetzt selber auch bei meinem Sohn schon öfter beim Arzt gewesen. Da gab es schon ein paar Auffälligkeiten und das muss man gut im Blick haben. Genau. Probleme liegen auch oft beim Jod. Das kann aber auch zu viel sein. Wenn ihr Hashimoto habt oder eine Schilddrüsenunterfunktion, sollte man wirklich gucken, dass man sollte eigentlich immer genau gucken, dass man genug Jod bei sich hat. Gerade in Deutschland haben ganz, ganz, ganz viele auch einen Jodmangel. Und auch Hashimoto ist ja auch sehr verbreitet. Wenn man zum Beispiel nach Japan geht, da gibt es kaum Schilddrüsenerkrankungen und die essen so viel Jod jeden Tag. Das wird sowieso total verkannt, denn es ist so wichtig für den ganzen Organismus und es ist schon so lange belegt, dass Jodmangel ein Risikofaktor für Brustkrebs. Für beide Organe ist Jod so, so wichtig, denn Jodmangel macht sich außerdem kognitiv bemerkbar, denn viele wissen gar nicht, dass unser Liquor, das ist das Badewasser unserer Gehirnzellen sozusagen, jodreich sein sollte. Und das hält Erreger davon ab, eurem Gehirn zu schaden. Und jeder weiß, dass wir mit Jod Wunden desinfizieren. Aber in einigen Jahren ist klar, dass viele unserer Zellen eigentliche Transportsysteme für Jodit haben. Dazu gehört natürlich auch die, ja, richtig, die Schilddrüse. Denn ohne Jod können wir keine Schilddrüsenhormone produzieren. Aber ganz wichtig auch die Eierstöcke, Brustdrüsen, die Prostatazellen, das Gehirn, viele Magen-Darm-Schleimhautzellen und vor allem auch die Leukozyten und damit auch unser ganzes Immunsystem, alle brauchen Jod. Und schon ein geringer Jodmangel bei der werdenden und stillenden Mutter senkt, und jetzt Achtung, den IQ des heranwachsenden Kindes. Und das wollen wir nicht, oder? Wir haben auch so viele junge Frauen mittlerweile mit Brustkrebs und da ist Jod bewiesenermaßen neben Vitamine 3 und Selen die dritte Säule zum Schutz vor dem, ja, Mammakarzinom. Was kaum einer weiß, denn jedes Jahr erkranken in Deutschland zusätzlich 2000 Männer an Brustkrebs. Auch da wäre Jod eine wichtige Prävention. Wichtig ist allerdings, bitte kein jodiertes Speisesalz. Das ist überhaupt gar keine gute Idee. Das ist eine Katastrophe, denn das kommt noch aus einer Zeit von vor 100 Jahren, als die Menschen unter Kretinismus litten. Einer Schilddrüsenunterfunktion hervorgerufen durch Jodmangel. Also, wo bekommt man wirklich gutes Jod her? Ich nehme immer Kelp, das ist eine Braunalke, es ist ein ziemlich guter Jodlieferant. Allerdings muss man da echt ganz penibel auf Bioqualität achten. Aus dem Meer von Fukushima gefischt, das sollte man dringend vermeiden, wenn man sich ganz, ganz sicher ist. Lieber ein Jodprodukt aus der Apotheke nehmen. Getestet wird der Jodstatus immer im Urin, habe ich schon gesagt. Jod ist wichtig für die geistige Entwicklung oder generell für die Entwicklung von Babys. Was ihr auch unbedingt wissen solltet, wenn ihr schwanger werden möchtet oder schon schwanger seid, denkt auch an Omega-3. Denn Omega-3 bietet eurem Kind natürlich sehr, sehr, sehr viel Positives. Zum Beispiel hilft es bei der Entwicklung von dem Gehirn und den Augen, was für uns übrigens auch extrem wichtig ist. Omega-3 ist sehr, sehr gut für unsere Augen, also für unsere Sehkraft, für unser Gehirn und auch vor allem für unsere Herzfunktion ist das extremst wertvoll. Viele von uns haben erhöhte Cholesterinwerte, viele sterben auch an Herzerkrankungen. Deswegen Omega-3 ist sehr, sehr gut. Vor allem sind die Fische ja auch mittlerweile schwermetallbelastet. Viele haben da Sorge vor, was hier auch, ja, was, wo ich auch nur sagen kann, ich esse kaum noch Fisch. Trotzdem fehlt uns dann das Omega-3. Deswegen greift dann doch lieber zu einem Mikronährstoffpräparat. Auch nach OPs ist das sehr, sehr wertvoll. Also nicht nur, wenn ihr Schilddrüsenprobleme habt oder Hashimoto habt, sondern das gilt tatsächlich für jeden. Ihr könnt auch euren Omega-3-Spiegel im Blutbild mal kontrollieren. Das macht auf jeden Fall mal Sinn, da mal nachzuschauen. Der Wert der Durchschnittsmenschen ist übrigens heute 15:1, also sprich 15 mal mehr Omega-6 als Omega-3. Und Omega-6 ist leider sehr entzündungsfördernd und deswegen brauchen wir einfach ganz, ganz, ganz viel Omega-3. Ja, weitere wichtige Nährstoffe, die ihr aber bitte vorher beim Arzt untersucht, das ist Ferritin, also Eisen. Lasst bitte eure Eisenwerte mal überprüfen, weil gerade bei Hashimoto fehlt es da ganz häufig. Das kann man aber substituieren. Ihr könnt auf die Ernährung natürlich auch ein bisschen achten. Aber lasst das mal untersuchen, genau wie Vitamin D3. Lasst das bitte vorher auch im Blut untersuchen. Viele B-Vitamine fehlen beim Hashimoto, vor allem B12. Also auch bitte, wenn ihr B12 nehmt, denkt daran, dass es in natürlicher Form, in bioverfügbarer Form genommen wird, zum Beispiel als Methylfolat. Selen. Selen unterstützt die Umwandlung von T4 in T3, in das aktive T3. Und damit wirkt es auch entzündungshemmend. Ist auch drin in Paranüssen, Fisch, Fleisch, Eiern. Ah, nur mit Eiern, denkt dran, da ist halt viel Omega-6 drin, also nicht zu viel davon. Ganz wichtig ist auch Zink, das könnt ihr auch im Blut überprüfen. Ihr könnt da auf jeden Fall einiges tun. Ich habe das die letzten Jahre für mich so ein bisschen gesammelt, was bei mir gut ist. Ich habe mit einer Sache angefangen, mit der Ernährung habe ich angefangen. Dann habe ich das nächste dazu genommen. Dann könnt ihr auch gut sehen, was bei euch funktioniert. Ich habe auch zum Beispiel, das ist aber auch schon ganz lange her, das ist 10 Jahre oder 9 Jahre schon her, eine Stuhlanalyse gemacht. Das war auch ganz spannend. Da seht ihr nämlich ganz gut, ob die Bakterien alle in dem Verhältnis stehen, wie sie sein sollten. Das ist nämlich ganz häufig nicht der Fall. Da muss das Mikrobiom einfach stimmen. Sonst sind wir dick, müde, ängstlich, ja, und depressiv. Übrigens gibt es sogar eine Moppeldarmflora und die will man nämlich auch nicht. Und darüber gibt der Stuhltest Aufschluss. Denkt bitte auch an Eiweiß in der Ernährung. Damit könnt ihr nämlich den Blutzuckerspiegel stabilisieren. Auch interessant vielleicht für viele von euch, die gerade schwanger werden möchten. Aber es ist für jeden gut. Jeder braucht einen guten Blutzuckerspiegel, einen stabilen Blutzuckerspiegel, um gesund zu sein, um fit zu sein. Ich finde auch die Rotlichtlampe extrem gut. Wer von euch hat eine Rotlichtlampe? Hände hoch. Die Rotlichtlampe könnt ihr für alles Mögliche nutzen. Ihr könnt sie ins Gesicht halten, das ist gut gegen Falten. Ihr könnt sie auch auf eure Leber mal halten, dann helft ihr der Leber zu entgiften. Entgiften ist sowieso das Stichwort bei einer Autoimmunerkrankung wie Hashimoto. Entgiften, 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 entgiften. Wir sind voller Toxine, umweltschädlichen Einflüssen. Deswegen ganz wichtiger Punkt. Vor dem Schlafen am besten wirklich die Blaulichtfilterbrille mal aufsetzen. Ich bin echt gespannt. Ich wünsche mir zu Weihnachten. Oder am besten gar kein Fernsehen gucken. quatscht mal wieder mit eurem Partner oder lest ein Buch. Jetzt haben wir so viel über die körperlichen Ursachen von Hashimoto gesprochen. Von den Nebennieren bis zum Darm, von den Nährstoffen bis zum Wasser. Aber jetzt mal ehrlich, wer von euch hat das Gefühl, dass diese Krankheit nicht nur körperlich ist, sondern vielleicht auch, ja, seelisch? Irgendwie spürt man doch, dass die Schilddrüse so viel mehr beeinflusst als den Stoffwechsel. Wusstet ihr zum Beispiel, dass die Schilddrüse im Bereich des Halschakras liegt? Jetzt denkt ihr vielleicht, oh nee, jetzt kommt ihr uns mit den Chakren, aber es wird spannend. Ich verspreche, es wird auch nicht esoterisch, sondern richtig interessant, denn die Schilddrüse ist tatsächlich nicht nur körperlich, sondern auch energetisch das Zentrum der Kommunikation, der Wahrheit und jetzt wird's brisant, des Nein-Sagens. Könnte es sein, dass unsere Schilddrüse manchmal streikt, weil wir selbst nicht mehr klar sagen, was wir wollen oder nicht wollen? Das Halschakra, das steht für die Fähigkeit, sich selbst auszudrücken, authentisch zu sprechen und seine inneren Wünsche und Gefühle mitzuteilen. Ein ausgeglichenes Halschakra fördert klaren Ausdruck und auch Selbstvertrauen. Und die Schilddrüse reguliert den Stoffwechsel, den Energiehaushalt, Hormonhaushalt. Und spirituell gesehen könnte eine Disbalance in der Schilddrüse darauf hinweisen, dass das Halschakra blockiert ist. Zum Beispiel durch zurückgehaltene Gefühle, unterdrückte Wahrheit oder mangelnden Selbstausdruck. Unteraktivität könnte symbolisieren, dass man Schwierigkeiten hat, sich auszudrücken oder seine Wahrheit zu sprechen. Die Überaktivität könnte spirituell mit übermäßigen Reden oder einem Gefühl von Überforderung im Ausdruck zusammenhängen. Wie kann man das jetzt lösen? Man könnte zum Beispiel spezielle Meditationen machen, die sich auf das Halschakra konzentrieren. Die können nämlich die Blockaden dann lösen. Dann gibt es bestimmte Mantras, zum Beispiel das Mantra Ham wird oft mit dem Halschakra assoziiert. Die Farbe Blau, das Halschakra wird mit der Farbe Blau in Verbindung gebracht. Blau tragen hilft, blaue Steine wie Aquamarin oder Sodalit nutzen kann helfen, das Chakra zu stärken. Und ganz wichtig ist der Selbstausdruck, zum Beispiel durch kreatives Schreiben oder Singen. Es kann auch manchmal ein einfaches Aussprechen von Gefühlen sein, was man vielleicht so noch nie gesagt hat. In der ganzheitlichen Sicht wird eine Schilddrüsenproblematik wie Hashimoto manchmal als Hinweis gesehen, dass man nicht in Einklang mit seiner inneren Wahrheit lebt oder Schwierigkeiten hat, seine Wünsche und Bedürfnisse auszusprechen. Manchmal macht man einfach das, was von einem erwartet. Manchmal ist man so auf Autopilot, dass du morgens aufstehst, nicht drüber nachdenkst. Füll dein Leben mit Inhalt. Mach dir dein Leben schön. Such dir was, wofür du brennst. Wofür brennst du? Was tust du, was du liebst, was du toll findest? Freust du dich? Wir machen das manchmal so aus dem Druck oder aus dem, ja, nicht drüber nachdenken. Tun wir etwas. Mach's wie die Kinder. Was tun die Kinder? Die machen etwas, weil sie Spaß haben, weil sie Freude an etwas haben. Dann tun die das. Die spielen, haben Freude. Die leben, die lachen, die leben in dem Moment. Und das sollten wir uns von den Kindern abgucken. Diese Ganzheitlichkeit, ich glaube, das bringt einen ein ganz großes Stück weiter. Und das ist mir ganz wichtig, auch nochmal zu sagen. Es ist sehr, sehr wichtig, was man isst und die Gewohnheiten, wie viel man schläft. Es ist aber auch wichtig, welche Gedanken du hast, was du tust den ganzen Tag. Und jetzt als allerletzten Punkt spreche ich nochmal ganz kurz mit euch über Schlaf. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Und zwar ist es ganz wichtig, blaues Licht zu blockieren. Das kann man gut mit einer Blaulichtfilterbrille. Das ist nämlich gut für die Bildung von dem Schlafhormon Melatonin. Und auch Kunstlicht ist übrigens nicht die beste Wahl. Was super toll ist, wenn man 2 bis 3 Stunden vorm Schlafen gehen nichts mehr isst, kein Sport betreibt, kein Handy, TV, wenn man den Rechner ausschaltet. Und Kaffee frühestens 2 Stunden nach dem Aufstehen, aber nur bis 14 Uhr maximal trinken und auch nicht so viel. Wenn ihr nachts in einem dunklen, kalten Schlafzimmer schlaft, dann ist das auch förderlich für einen guten Schlaf. Das sollten so 16 bis 18 Grad sein. Dann lieber eine warme Decke und einen dicken Schlafanzug anziehen. Im Schlafzimmer WLAN ist auch ein Problem, deswegen elektromagnetische Belastung vermeiden. Die lieben Kinder, die sollten wirklich möglichst viel Zeit draußen und möglichst wenig am Handy oder vom Fernseher verbringen. So, und für diejenigen, die jetzt unbedingt schwanger werden möchten, wo es aber noch nicht geklappt hat, bitte einmal gut zuhören. Ich fasse mal kurz ein paar Punkte zusammen, die wichtig sind. Bitte checkt einmal ab. Schilddrüsenunterfunktion, PCOS, Histaminprobleme, die auch oft vorkommen, mit Hashimoto übrigens auch. Habt ihr Blutzuckerschwankungen oder leidet ihr unter einem Mikronährstoffmangel, dann könnt ihr das auch im Blut checken. Habt ihr viel Stress? Es sind auch manchmal die Umweltgifte oder Zahnherde. Geht bitte auch zum Zahnarzt. Das ist auch das Erste, was man machen sollte, wenn man schwanger ist, dass er mal nachguckt, gibt es da Entzündungen oder was ist da eigentlich im Mund los. Das unterschätzt man ganz häufig, ist aber ein wichtiger Punkt. Genauso wie Amalgamfüllungen und ein fehlbesiedelter Darm. Das alles kann dahinter stecken. Wie war das bei euch? Ich habe euch gefragt in der virtuellen Mädelsrunde. Habt ihr ein bisschen erzählt, wie eure Geschichte zu dem Thema war? Und ich freue mich sehr darauf. Was ihr berichtet habt, erzähle ich euch jetzt. Ich wollte mal von meiner Reise mit Hashimoto und Kinderwunsch erzählen. Ich habe gefühlt mein halbes Leben im Wartezimmer von Ärzten verbracht. Ihre Werte sehen gut aus, hat mein Endokrinologe immer gesagt. Oh ja, das kenne ich. Aber trotzdem war ich ständig müde, hatte Haarausfall. Oh ja, das kenne ich auch. Irgendwann habe ich meinen Arzt gewechselt. Mein TSH war laut Labor okay, aber für eine Schwangerschaft einfach viel zu hoch. Mit der richtigen Einstellung der Medikamente ging es dann auch besser. Aber ich sag dir, diese Zeit war kräftezehrend. Mittlerweile bin ich schwanger, aber ich bin ehrlich, der Weg war hart. Und ich wünschte, die Ärzte hätten mich ernster genommen, als ich am Anfang einfach nur gesagt habe, ich glaube, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ja, und das habe ich auch immer wieder gehört. Dass alles okay ist, es gibt keinen Grund, der TSH ist in Ordnung. Oder als ich das Tybon genommen habe, hieß es ja auch, oft der TSH ist einfach zu niedrig, hätte eine Überfunktion, dabei war ich ständig müde und schlapp. Die nächste schreibt, ich bin echt am Ende. Alle um mich herum werden schwanger, ohne auch nur daran zu denken. Und ich sitze hier und versuche einfach nur mit meinem Körper klarzukommen. Ich habe Hashimoto, meine Schilddrüse ist eine Katastrophe und egal wie sehr ich mich anstrenge, Ernährungsumstellung, Sport, Entspannung, nichts hilft. Mein Arzt sagt immer nur, ihre Werte sehen gut aus, aber wie können sie gut sein, wenn ich mich so scheiße fühle? Ich habe oft das Gefühl, dass ich gegen eine Wand renne und jedes Mal, wenn ich auf Instagram wieder ein Ultraschallbild sehe, frage ich mich, was ich falsch mache. Vielleicht bin ich einfach nur dafür gemacht, nicht schwanger zu werden. Aber dann denke ich, es muss doch irgendwie gehen. Bei anderen geht es doch auch, oder? Ja, das habe ich mich auch oft gefragt. Warum werden die anderen so einfach schwanger? Und bei mir, obwohl ich so viel gemacht habe, klappt es einfach nicht. Ja, noch eine schreibt, hey, danke, dass du dieses Thema ansprichst. Ich habe eine richtige Ärzte-Odyssee hinter mir. Schon von meiner ersten Schwangerschaft hatte ich Hashimoto, aber niemand hat mir gesagt, dass das problematisch sein könnte. Ihre Werte sind leicht erhöht, aber das ist normal. Ich hatte 2 frühe Fehlgeburten, bevor ich endlich einen Spezialisten gefunden habe, der meinte, ihre Werte sind viel zu hoch für eine Schwangerschaft. Er hat mich auf L-Tyroxin eingestellt und siehe da, es hat nach ein paar Monaten geklappt. Ach, wie schön. Das freut mich. Aber ich frage mich bis heute, wieso hat mir das nicht vorher jemand gesagt? Ich hätte mir so viel Herzschmerz ersparen können. Jetzt bin ich zwar Mama, aber ich trauere manchmal immer noch um meine beiden Babys, die ich verloren habe. Ja, es ist so ein trauriges Thema mit Hashimoto und Fehlgeburten. Leider kommt das recht häufig vor. Aber hier schreibt auch noch einer. Bei mir ging das alles ganz einfach. Obwohl ich Hashimoto habe, war das nie ein Problem, schwanger zu werden. Und mein TSH war immer um die 1 herum. Ich habe da einfach Glück gehabt. Aber viele Freundinnen von mir hatten auch leider andere Erfahrungen. Ja. Ja, diese Geschichten zeigen einfach, wie unterschiedlich der Weg mit Hashimoto und Kinderwunsch sein kann. Mal voller Hoffnung, mal frustrierend, mal total traurig. Und nicht jede Geschichte endet mit einer Schwangerschaft. Aber auch nicht jede Geschichte endet mit einer Fehlgeburt. Das ist auch ganz wichtig zu sagen. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zum Thema Hashimoto, schreibt mir gerne auf Instagram unter hallowunschkind_online. Ich mache dann auch gerne nochmal dazu ein Q&A. Auf Instagram findet ihr auch immer wieder Beiträge von mir zum Thema Hashimoto, Nährstoffe und Schwangerwerden. Übrigens ist der Podcast Hallo Wunschkind jetzt auch auf Apple Podcast online und auch jetzt bald auf YouTube. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Vielleicht gefällt euch ja der Podcast. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir 5 Sterne da lasst. Und wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Podcast. Übernächste Woche Sonntag geht es hier weiter mit der nächsten Folge Kinderwunschklinik Teil 2. Denn wir sind in der ersten Kinderwunschklinik nicht stecken geblieben. Nein, wir haben die Klinik gewechselt und darum wird es in der nächsten Folge gehen. Ich erzähle euch, warum der Wechsel nötig war und welche Abenteuer uns dort erwartet haben, warum die Pläne in der Kinderwunschzeit einfach nie funktionieren. Kurz gesagt, es bleibt spannend und ein bisschen chaotisch. Zum Schluss noch etwas von Herzen. Tut euch selbst was Gutes, macht das, wofür ihr brennt Oder nehmt euch einfach eine kleine Auszeit, denn ihr seid wichtig, genauso wie ihr seid. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit, passt auf euch auf und wir hören uns bald wieder. Bis dann, eure Judith.